Es kann nichts
doch nicht
schiefgehen.
Sein.
So. Es kann nicht schiefgehen. Mike Nöcker hat heute mein Hemd gesehen, hat gesagt, ein Tiger. Ich habe gesagt, es ist wahrscheinlich ein Gepard. Er hat gesagt, es ist eine Katze. Und,
Es ist kein Tiger. Ist doch gefleckt. Es kann kein Tiger sein.
Ach Leute, jetzt kommt mir doch nicht mit irgendwie eurem Oberlehrerwissen gleich. 8.30 Uhr morgens, schon geht's los. Schon kriege ich eine Schelle. Was ist denn hier eigentlich los?
Ja, es ist doch wie immer.
Dann fangen wir schöner an, weil es ist ja ein Videopodcast.
Ja.
Und ich hatte ja am Montag das Trikot zum 7:1 an.
Ja.
Das Deutschland-Trikot angelehnt an Flamengo. Beziehungsweise ich hatte es hängen und diesmal habe ich mir wieder was hier in mein kleines Studio gehängt, nämlich das Originaltrikot der Elfenbeinküste 2006 mit allen Unterschriften aller Spieler, das ich nur habe, weil wir fantastische Fans haben bei Fußball MML. Ich hatte mal vor einigen Jahren, ich glaube 24 muss es gewesen sein, während der Europameisterschaft, eine Lesung in Hannover.
Mhm.
Und da kam ein MML-Fan, holte dieses Trikot aus seiner Tasche, sagte, sein Großvater war Volontär bei der WM 2006 und hat damals die Elfenbeinküste, die Mannschaft begleitet, das ganze Turnier über. Und als Dankeschön haben die ihm dieses Trikot geschenkt, es lag aber seitdem im Schrank.
Oh.
Und er wollte nicht, dass es da irgendwie verkommt und er findet, weil wir immer so wunderbar über Trikots reden, hätte es doch hier den richtigen Platz. Deshalb hängt es jetzt hier,
ach, wie schön,
das Trikot der Elfenbeinküste, weil wir ja am Samstag gegen die Elfenbeinküste spielen. Also gibt es einen besseren Anlass?
Wir.
Ja, nein,
auf jeden Fall.
Einen besseren Anlass kann es nicht geben, wenn die Ivore gegen unsere Jungs dicke Gänsefüßchen spielen. Ich wiederum habe, lieber Lukas, ein Trikot an von der WM.
Was ist es?
2014. Und zwar von den US Boys.
Das sind die, die über dem großen.
Mike, hast du auch ein Trikot an? Ist das das schwarze Dortmund-Trikot? Nee,
das ist das schwarze.
Das ist ein Geschenk von Micky Beisenherz.
Genau.
Das ist ein Geschenk von Micky Beisenherz.
Das ist richtig. Es ist ein Umbro-Shirt, also es sieht so aus wie ein Trikot, gehört aber der World Tour von New Order. Das ist eine Band für alle, die dies.
Genau, und das bezieht sich natürlich auf die WM 1990, World in Motion, New Order, als noch John Barnes noch gerappt hat in dem Song, in dem großartigen WM-Song
zusammen.
World in Motion.
Ich habe das in Hellblau. Da sind wir übrigens schon beim Thema, nämlich bei den Engländern, die wahrscheinlich so gut sind wie seit 1990 nicht mehr. Und wir haben uns ja wahnsinnig auf dieses Spiel gestern Abend gefreut. Ich weiß auch, Micky hat es auf jeden Fall in der Kneipe geguckt.
So ist es.
Und Kroatien, England. Das war auf dem Papier schon für mich so ein Highlight-Spiel. Und es ist doch selten, dass dann ausgerechnet diese Partien halten, was sie vorher versprechen. Und dann wird es ein wildes, ein wunderbares, ein aufregendes 4:2 mit dem besseren Ende für Harry Kane und Thomas Tuchel. Das hat mich fast versöhnt mit dieser ersten WM-Woche. Dass es dann auch noch dieses absolute Knallerspiel gab.
Gab es da was zu versöhnen?
Naja, wir können ja darüber mal sprechen. Ich fand, es ging sich irgendwie langsam an. Und man kam kaum hinterher und so seit Dienstagabend ist richtig Weltmeisterschaft, seit nämlich auf diesen Schulball-WM in den USA, auf diesen Abschlussball, auf diese Prom-Night, als plötzlich die Oberstufenschüler hereingeplatzt sind, die Tür flog auf, sie waren da plötzlich mit ihren Popper-Frisuren, Haaland, Messi, Olise, Mbappé, jetzt auch Harry Kane, hatten schönen Flachmann in der Arschtasche von der Jeans und haben dann ordentlich echt Schnaps in den Kinderpunsch gegossen.
Plötzlich
seitdem war nämlich richtig Party.
Plötzlich war Festival, plötzlich war Ballerpalooza, ne? Und dann ging es halt eben richtig rund. Und das stimmt, ne? Das war so nach dem Motto, jetzt ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Das ist schon auch schöner, wenn die Stars ins Turnier eingreifen. Und meine Fresse, da war aber wirklich gleich Alarm in der Bude. Und wir werden ja über die Stars, über die Großkopferten des Weltfußballs ja noch sprechen. Wir haben sich Messi, wir haben sich Haaland geschlagen, aber halt eben auch, wie hat sich Cristiano Ronaldo geschlagen, beziehungsweise wie hat Cristiano Ronaldo das eigene Team geschlagen. Das wird uns sicherlich heute noch beschäftigen im Laufe dieser Folge. Aber ja, England gegen Kroatien, das war der vielversprochene Hit. Das war geil und um nochmal die persönliche Note reinzubringen, Lukas, du weißt ja, wie das ist, wenn man vorher selbst gespielt hat mit 22 Leuten und danach in großer Stärke direkt rüber marschiert in die Kneipe. Wir gucken ja immer schön in die 2 in Ickern, das ehemalige Finke-Stübchen, und da findet man sich dann direkt ein bei so einer richtig geilen, du kennst es ja von Berlin, von Schultheiß, diese geile Pilztulpe.
Ja, natürlich, die Kugel.
Ja, Ja, die Kugeln. Und ey, ich sage dir, es ist, ich bin ein einfacher Mann, Lukas. Ich, es macht mich halt wirklich so glücklich, so in der untergehenden Sommersonne. Dann stehst du da noch am Platz und dann gehst du halt einfach noch so halb verschwitzt mit deinen Klamüsen darüber und so ziemlich das erste Getränk. Es ist, ich gebe es unumwunden zu, es ist ausnahmsweise mal nicht holy, sondern es ist dann so ein geiles Bier aus der Knolle. Was ist das? So eine Knolle?
Wir schon mittendrin im MML Hydration Break? Ist das jetzt so früh in der Partie?
Der Gag wurde natürlich gestern auch mehrfach gemacht, wie du dir vorstellen kannst. Du kennst doch dieses geile, apropos Hydration Break, du kennst ja dieses geile Meme, was gerade rumgeht, wo man Walter Frosch sieht, wie er so auf der Bank sitzt und sich eine quarzt und dann so drunter steht, Hydration Break, wenn die Woken irren und sich alles kaputt gemacht hätten.
Das ist schön, sehr schön. Wahrscheinlich auf den verschiedenen Fußballplätzen wird die Hydration Break wahrscheinlich das Ding ablösen, wenn man irgendwie vorher Streit hatte, haben ja alle. Und
für die Hörer zu Hause, die uns nicht als Video sehen, er hat den VR-Quadrat nachgemacht.
Vielen Dank. Also das, der ist
gut. Ja, ich hoffe es zumindest, weil wir müssen ja vorsichtig sein bei den Gesten, die gerade so im Zusammenhang mit Videoschiris gemacht werden. Da kann man ja sehr schnell ins kurze Gras geraten, ne?
Aber darf ich einen Folgentitel so früh in dieser Folge schon vorschlagen?
Damit ist im Grunde genommen auch die Demokratie schon gleich ausgehebelt. Lukas, bitte.
Weil wir ja Messi mit drei Toren, über den wir unbedingt sprechen müssen, Haaland mit seinem Doppelpack, Mbappé, Olise, jetzt Harry Kane mit zwei Toren.
Ja.
Ich schlage vor, Stars and Strikes. Eine Woche WM in den USA, Mexiko und Kanada.
Wobei ich dann kann ich gut mitleben. Die Elfenküste aus der letzten Woche, beziehungsweise aus der letzten Folge, vermissen würde, aber Stars and Strikes gefällt mir ganz gut.
Mike, nichts ist älter als der Titelvorschlag der letzten Folge. Das müssen wir einfach sagen. Bei einem Turnier, in dem es Schlag auf Schlag geht.
Ja.
Bevor ich es vergesse, Stichwort Sprachbilder. Wir haben jetzt mittlerweile ja auch Kap Verde, die kapverdischen Inseln, die auch ins Turnier eingegriffen haben. Und ich sage, Kap Verde, die blauen Haie haben ihre Kerlen aufgefahren. Und die Spanier sollten sie es gleich zu spüren bekommen.
Ja, oder um es mit dem großen Philosophen Olaf Thon zu sagen.
Ich habe natürlich als alter Fan, ich war ja jetzt für Magenta nicht im Einsatz, deswegen hatte ich die Gelegenheit mal zu schauen, was machen denn die Kollegen von ARD und ZDF, und sie sitzen ja in der ARD, sitzen sie, bitte halten Sie sich jetzt fest, in Kalifornien, in Schleswig-Holstein.
Nein.
Und meistens haben sie so ein Poncho an wie Jürgen Klopp. Und aber da war ausnahmsweise mal Sonne und dann saß Peter Großmann, liebe Grüße, saß da mit Olaf Thon am Wasser und Olaf Thon zeigte sich trotzdem noch ein bisschen skeptisch, wie das mit Frankreich weitergeht, und er sagte, was sagt er, ob es bei diesem Star-Exempel zu mehr reicht? Das wird sie noch herausstellen.
Wirklich in Kalifornien?
Ich finde, an Olaf Thon sollte man mal ein Ensemble statuieren Dinge nicht durchgehen lassen. Ne?
Genau. Jetzt hast du mir natürlich meinen Gag geklaut. Dann ich mich euch aber noch mit einem Zitat des großen Wayne Rooney, der nach dem Spiel der Engländer gesagt hat, über Thomas Tuchel, the best managers are gamblers. Die besten Trainer sind Spieler. Und er mochte das sehr, Riesenkompliment, dass Tuchel beim Stand von 3-2 angefangen hat zu zocken. Weil das war ja auch wirklich gegen den Zynismus, den man von den Engländern erwartet hatte. Man dachte ja, sie spielen es wie in der WM 2018 die Franzosen. Mhm. Also mit fantastischen Spielern wie Bellingham, wie Saka, der dann eben von der Bank kam.
Ja.
Oder eben auch wie Harry Kane, mauerst du dich zu einem 1-0. Und er wechselt beim Stand von 3-2 nochmal offensiv. Saka ist auf dem Platz. Mhm. Rashford, der dann auch das 4-2 erzielt. Und da kommt so viel Speed von der Ersatzbank der Engländer.
Ja,
und das kann, glaub mich, noch ein Faktor werden. Und ich habe gestern das erste Mal verstanden, warum er auch Palmer und Foden einfach zu Hause gelassen hat. Weil sie haben ja genug für die Flügel, mit Madueke, mit Eze, mit dann eben Saka, mit Rashford. Also
ich meine, dass Eze gut ist, das wissen natürlich speziell Palace-Fans, die Eze noch zusammen mit Olise gesehen haben. Aber ich finde den Vergleich mit Frankreich zwar sehr treffend. Gleichzeitig könntest du es aber auch einfach mit Southgate-Fußball vergleichen, denn
wie gestern.
Ja.
Das Esse gut ist, klingt übrigens wie eine Restaurantkritik von Steppi, ne?
Esse gut.
Esse gut. Alles gut. So.
Esse gut, Leute, alles gut. Mir geht das hier viel zu schnell. Genau. Wir sind schon wieder mittendrin. Eigentlich müssen wir aber einen Schritt zurückspringen und eine ganz kurze, sehr wichtige und eigentlich müssen wir eine Duftnote hier hinterlassen.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Denn unser Partner Flaconi scharrt schon mit den Hufen, um euch ein bisschen Duft, Pflege, alles das, was man sozusagen für Beauty braucht, ein bisschen näher zu bringen. Denn Flaconi, ihr wisst es ja, ist die absolute Destination der Online-Shop, wenn es darum geht, Parfüm, Skincare, Make-up und Haircare eben direkt zu euch nach Hause zu bestellen.
Absolut.
Flaconi ist für mich immer parfümieren like a boss. Und das ist doch ein gutes Stichwort, oder ihr Lieben?
Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich bin ja auf dem Knacki für die Leibchen auch, neben allem auch für die Leibchen verantwortlich. Nur ist es an so einem Abend wie gestern so, wir haben zu Ende gespielt, die verschwitzten Leibchen kommen bei mir in die Tüte, dann nehme ich die mit, packe die in mein Auto, fahre mit dem Auto in Chicos Garage, mach die Garage zu, bin weg. Komm eine Woche später wieder, hol die Leibchen raus und dann werden die wieder verteilt. So, das ist olfaktorisch eine Dschungelprüfung. Und damit das alles in Zukunft völlig anders abgeht, sage ich, Leute, ja, ich habe euch diese Leibchen wieder mitgebracht, aber ich habe auch hier eine Flasche Boss Bottled Summer Limited Edition mit der frischen, holzigen und kühnen Note, mit dem Statement-Charakter. Da sprühe ich euch mit ein, dann werdet ihr mir noch dankbar sein, denn das ist nur wirklich fantastisch. Ne? Da gibt es so ein Lavendel-Duo, also weißer und blauer Lavendel in Kombination mit einem Moosakkord. Das heißt, der kommt nicht vom Kunstrasen, der Moosakkord, oder vom Knacki, weil der seit 3 Wochen wieder nicht gemäht wurde, sondern der kommt direkt aus der Flasche. Und dann gibt es ja noch diesen ikonischen Bottle-Flakon in strahlendem. Ich muss ja, das ist ja wirklich etwas, damit kriegst du mich ja sowieso schon mal per se. Wenn da so ein Flakon in strahlendem Blau vor mir steht, ich liebe das. Und wenn jetzt Boss Bottled in der Summer Limited Edition, also wenn es nicht gut röche, was es tut, dann würde ich es alleine schon kaufen, weil dieses strahlende Blau mich so anzieht, dass es schon fast egal wäre, was da drin ist. Ich liebe das. Also optisch spricht mich sowas schon so sehr an.
Riecht schön, aber vom Geruch her ist es auch am Mooshammer.
Ja, es ist der Mooshammer, bitteschön. Oh ja, bitteschön. Da komme ich, da wird die Show zur Lavendeltreppe, wenn ich runterkomme.
Sehr gut. So, wenn ihr auch mal die Lavendeltreppe runterkommen wollt und euch wie ein Boss fühlen wollt, Boss Bottled Striking Lavender jetzt auf flaconi.de/at/ch und mit dem Gutscheincode, den habe ich natürlich auch für euch, Pfosten11, spart ihr bis zum 15. Juli 11%. Wie gesagt, auf flaconi.de/at/ch packen wir euch natürlich alles in die Shownotes.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Ich finde es so schön. Eigentlich muss man nochmal sagen, nichts ist ja so älter wie der Titel aus der letzten Woche. Aber jetzt mit an der Elfenküste die Lavendeltreppe runterzukommen, wäre ein so schönes Bild diese neue Folge Fußball MML. Deswegen stellt euch das bitte vor.
Ich sehe es genau.
Und ich sage euch, Musik bitte. Damit herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge Fußball MML. Während der WM heißen wir natürlich Fußball WMML, die dritte Ausgabe. Und wie immer an eurer Seite eure MML-Elfe. Hier ist Micky Beisenherz.
Und ich bedanke mich bei dem Mann, der sagt, ja, ich bin die Granny, die Wayne Rooney einst für Sex bezahlt hat. Hier ist Mike Nocker.
Old Clapper. Aber es ist, du musst aber anders reingehen, weil er muss auch gleich noch erzählen.
Ja.
Denn er ist ja unser Mann vor Ort. Auf Mallorca. Er war beim Deutschlandspiel am Ballermann, beim Englandspiel im Magaluf. Hammer, er ist unser Peter Scholl-Atü. Hier ist Mike Nöcker.
Sehr schön. Und analog zu seinem Hemd, er ist sie natürlich, die ja. gelbe Brille hat er sich, weil er sie alle so scheiße fand, extra nochmal aufgesetzt. Hier ist Lukas Vogelsang, die Katze von Fußball MML.
Die Nachteule. Bei Markus Lanz 0.45 Uhr. What
geil,
the
oder?
Fuck.
Geil, ich hab einfach durchgemacht.
Ja.
Von Lanz direkt zu Fußball MML. Aber dann bin ich ja, pass auf, dann bin ich ja die Katze von Charlottenburg. Und das ist toll, weil wir dann gleich nochmal im Kroatien-England-Spiel sind. Die ja. Krake von Zadar. Hat der Kommentator gestern mehrfach gesagt, für Dominik Livakovic, der ja. wirklich einfach öfter im Bild war als Harry Kane und Thomas Tuchel zusammen, weil er ja. so viele Großchancen der Engländer vereiteln musste. Da siehst du ja. auch, was für ein geiles Spiel das war. Dominik Livakovic, unfassbar, die Krake von Zadar, ist für mich ja. jetzt schon einfach das geflügelte Wort der ersten Woche. Und Stichwort erste Woche. Mhm. Es ist ja jetzt wirklich eine Woche ist rum, seitdem wir ja. das Eröffnungsspiel auf Magenta kommentieren durften, was ja. dann zumindest in den letzten 40 Minuten eher an Standfußball gemahnte, also die große Reminiszenz ans Aztekenstadion in den 80ern. Jetzt ist eine Woche vorbei. Wir haben so viel Spiele gesehen, 24 waren es jetzt. Was nehmt ihr denn mit oder anders gefragt? Findet ihr, dass eher diese Außenseiter-Überraschungsmomente das Narrativ bestimmen oder doch eben diese Superstars der Heldenfußball? Was würdet ihr sagen? Was ist so hängend?
Also erstmal ist es, glaube ich, eine...
ehrlicherweise irgendwie beides, oder?
Würde ich sagen. Also, und als erstes ist mal eine Reminiszenz an Berti Vogts natürlich. Es gibt keine Kleinen mehr. Das hat man sehr, ja. sehr deutlich gesehen. Und es ist auch ein bisschen, ja. ich sag mal, diese latent arrogante Haltung der Europäer gegen das Aufblähen, wie es ja immer genannt wird, dieser WM und dass dann eben so Teams wie Kap Verde, wie Curaçao irgendwie dann eben auch zur Fußball-WM kommen, das will doch keiner sehen. Und ich finde, das ist die sehr, sehr schöne Überraschung dieser Fußball-Weltmeisterschaft, dass es eben dann gar nicht so einfach ist, Grüße gehen raus an Spanien oder an Portugal, eben an den Kongo, gegen den Kongo oder auch Kap Verde zu spielen.
Dr. Kongo.
Das ist so witzig, weil Niki auch immer, jedes Mal, wenn sie das Spiel sieht, immer Dr. Kongo.
Pass auf, es ist wichtig, das Maskottchen von Hertha BSC ist Hertinho ja. und das ist Dr. Kongo. Ja. Es ist wichtig, Dr. dass man Kongo. Die Leute auch so anspricht, ja. wie sie heißt.
Für sie bin ich immer noch Dr. Kongo. Nein, ich wünsche keinerlei Intimität mit ihnen. Herzlich bin ich.
Dr. Kongo.
Immer noch Dr.
Ja,
Kongo.
Also Dr. Kongo ja. oder auch eben gegen Kap Verde zu spielen, weil die natürlich ja. auch wissen, wie man Fußball spielt und weil das natürlich auch alles Spieler sind, ja. Die in den ersten Ligen spielen. Bei Curaçao haben wir ja oft drüber gesprochen, ist es vornehmlich die holländische Liga, die unterschiedlichsten Spieler, die spielen in Belgien, die spielen teilweise natürlich irgendwie auch in der Premier League oder in den anderen großen Ligen. Also die können auch alle Fußball spielen und das finde ich tatsächlich dann eben die schönste Erkenntnis, vor allen Dingen eben dann auch gegen das Gemecker, was im Vorfeld dieser WM stattgefunden hat.
Eine schöne Erkenntnis war ja auch, dass das 0:0 der Spanier, des amtierenden Europameisters, gegen Kap Verde rückwirkend das 7:1 der Deutschen gegen Curaçao veredelt hat. Weil ja, alle haben richtig. Gesagt, ja, da ja, kommt klar. so ein kleiner Gegner. Natürlich schießt du da mal eben 7 Tore. Frag ja. mal nach bei euer Sabal, der hatte in 37 Minuten 30. 0 Ballkontakte.
Das ist so
der hing klassisch in der Luft, der hat sich wund ja. gelegen vorne. Liebe ja. Grüße an Mehmet Scholl. Also du siehst, so einfach ist es gar nicht. Und ja. eine andere Beobachtung, ich glaube, dass wir ein sehr physisches Turnier sehen werden. Also in dem die Physis der einzelnen Mannschaften, aber eben auch, wenn wir über den Heldenfußball sprechen, auch der Top-Stürmer, der Top-Spieler entscheiden wird. Also dieses Turnier hat in der ersten Woche seine Muskeln gezeigt. Die Kongolesen haben extrem physisch gespielt gegen Portugal. Mhm. Das war wirklich fantastisch anzusehen. Ein Haaland kam mit
Wucht. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt kommt Schweini-Alert. Schweini-Alert. Sehr
Warum,
vorsichtig.
Was hat der gemacht?
Sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. Ja, Schweini hat, wie soll ich das jetzt sagen? Also ein bisschen sehr viel Kolbermoor kam durch bei seiner Analyse, als er so sinngemäß sagt, ja, die Afrikaner, die sind sehr physisch und sehr stark und die Europäer so und so, oh, das kam nicht gut an im Internet.
Aber du stoppst mich in dem Moment, wo ich sage, die Kongolesen waren physisch stark, Haaland. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, ist Haaland kein Afrikaner.
So. Das ist richtig. Also das
muss der Alert sprang ja vorher früher an. Los. Ne?
Nein, aber,
ja.
Aber worauf ich hinaus wollte, hättest du mich nicht gestoppt, jetzt weiß ich, wie man sich immer fühlt.
Genau.
Physisch starker Fußball der Kongolesen, dann kommt die Physis von Haaland, aber auch die Engländer vorne, wenn die mit Wucht kommen, mit Bellingham, mit Kane und selbst ein Messi, zu dem wir hoffentlich gleich kommen werden, wo man gesagt hat, der wird 39 im Turnierverlauf. Was soll der noch ausrichten? Der spielt in der Operettenliga, in der MLS und von dem weiß man, es ist tatsächlich kolportiert. Der hat die letzten 4-5 Monate immer extra Schichten im Gym geschoben. Der war klassisch. Pumpen, weil er gesagt hat, er will so fit sein wie nie. Und das merkt man. Es ist ein physisches Spiel und aus der Physis ergibt sich dann aber auch die Schönheit und die Kunst.
Also dem ist wirklich wenig hinzuzufügen. Was Messi angeht, da kannst du halt sehen, der ist so gut und der hat eine solch individuelle Klasse, dass ihm sogar selbst die MLS nichts anhaben konnte. So, und dass er dann halt einfach in seinem ersten Spiel 3 Tore macht. Und das waren jetzt auch nicht irgendwelche Gurkentore, sondern du hast schon gemerkt, was er für eine Präsenz auf dem Platz hat. Also das ist ein bisschen anders als bei Portugal, um diesen Messi-Ronaldo-Vergleich mal wieder aufzumachen, wo du dann einfach siehst, ich meine, das wurde ja schon vorher prophezeit und es scheint sich nach dem ersten Spiel dann auch direkt erfüllt zu haben, dass die ganze Mannschaft gezwungen ist, Ronaldo irgendwie, so wie wir das bei den Deutschen so ein bisschen hatten mit Sané, Ronaldo bitte jetzt den Ball zu geben, damit er endlich sein Tor schießen kann und dadurch natürlich dem Spiel einiges raubt. Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu früh, aber wir sind ja Spekulationsweltmeister bei MML. Das ist natürlich wieder die alte Frage ist, wohin mit Opa, ne? Und,
aber der große Unterschied zwischen diesen beiden Superstars, weil wir sie jetzt endlich gesehen haben, ist der eine ist noch immer der Triebwagen seiner Mannschaft. Der zieht die von vorne. Messi ist noch immer die Lok auf zwei Beinen und hinter ihm und um ihn herum versammelt sich eine Mannschaft, viele von ihnen, die ihn ja selbst als Kinder, als Idol schon hatten. Das ist eine Mannschaft, die spielt im besten Sinne für Messi, weil sie an ihn glaubt. Ronaldo wird mitgezogen, muss mitgezogen werden. Exakt. Und die Mannschaft spielt auch für ihn, weil sie es muss. Und das ist ein Riesenunterschied. Er wirkt wie ein Fremdkörper, Messi wirkt wie ein Anführer.
Es ist ja immer die große Frage gewesen, wer ist eigentlich besser, ne? Messi oder Ronaldo? Das ist ja eine Diskussion, die hat insbesondere in der Prime natürlich stattgefunden, als es eigentlich nur zwei Ballon d'Or-Gewinner gegeben hat, nämlich Messi oder Ronaldo. Und dann gab es viele gute Gründe dafür, entweder den einen oder anderen zum Besten zu machen. Ich glaube, im Alter fragt das letztlich keiner mehr, wer der Bessere ist. Also
nein, man muss natürlich fairerweise immer Spieler beurteilen, wie sie so in ihrer Prime waren, um dann zu sagen, wer war denn besser. Ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist ja echt so die absolute Spätphase, das Alterswerk. Und da ist die Antwort auf diese Frage sehr eindeutig. Also das divergiert jetzt relativ extrem. Und mal gucken, wie das jetzt im weiteren Turnierverlauf passiert. Also während wir bei Messi all das beobachten, was Lukas richtigerweise gerade gesagt haben, wird es für Ronaldo möglicherweise noch unangenehm werden, wenn es da ein paar schwierige Fragen zu klären gilt.
Ich hoffe aber für alle Portugiesen, dass er schafft, in der Vorrunde noch genug Tore zu erzielen. Am besten dann auch sein 17. WM-Tor, also Ronaldo. Mhm. Ja. Weil wenn er nach dieser WM nicht besser ist als Messi, besteht ja die große Sorge, dass er noch ein Turnier dranhängt. Ja. Weil er sagt, dann spiele ich meine 7. Weltmeisterschaft, ja jetzt diesen Torrekord. Ja, ohne Witz, dann kommt der mit 48 nochmal zum Turnier.
Richtig.
Und sagt, der Messi hat jetzt 16 oder wenn Argentinien weit kommt, vielleicht, es kann ja passieren, nachdem er jetzt den Torrekord von Klose gebrochen hat, dass Messi tatsächlich auf 20 Tore kommt.
Ja.
Oder sogar mehr. Mal schauen,
wie dieses Turnier läuft. Scheint ja nicht
und
sehr
dann
unrealistisch.
Ist Messi der erste in der ewigen WM Torschütze, nachdem Klose 2014 mit seinem Treffer ausgerechnet gegen Brasilien, ja, Ronaldo, den echten Ronaldo, den ersten Ronaldo, überflügelt hatte, hat jetzt Messi mit seinem Hattrick Klose eingeholt, also den Rekord eingestellt. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob Ronaldo das so auf sich sitzen lassen kann. Weil er hat ja, glaube ich, also vielleicht setze ich mich da jetzt komplett ins Abseits, aber ich glaube, er hat ja bei Weltmeisterschaften nie gut
nicht
performt, oder?
Nicht viel, nee, ja. da ist wirklich nicht viel zusammengekommen. Ich glaube, den hatte Müller schon nach seinem ersten Turnier ein, aber da haben natürlich, nachdem Messi da diese drei Dinger gemacht hat, haben natürlich in Portugal alle geächtzt, weil die dachten, ach du Scheiße, jetzt dreht der Alte bei uns komplett durch, jetzt müssen wir alle
vorsehen, dass der auch drei macht. Ist nicht die nächste WM sogar noch so ein halbes Heimturnier? Ja, genau. Ist das nicht sogar, gibt's
ja, genau.
Ich möchte, nicht wissen, wie Cristiano Ronaldo das Spiel gesehen hat von Argentinien und Messi beobachtet hat, weil er natürlich sofort wusste, wie das Duell und wie der Druck dann letztlich natürlich auch in diesem Spiel auf ihm lasten wird.
Exakt.
Ganz kurze Sache, also wir feiern ja schon so ein bisschen Messi, dass wir ja irgendwie auch unseren Miro Klose verteidigen müssen und sagen müssen, ja, aber dieses Einstellen des Rekordes ist schon unter windigen Geschichten zustande gekommen.
Ja, das stimmt.
Windige Umstände,
das stimmt.
Weil wir uns alle, glaube ich, einig sind, dass Messi natürlich hätte vom Platz fliegen müssen, ne?
Das hätte passieren müssen, ja.
Ja, aber du weißt, die Geschichte wird ja immer von hinten erzählt und in Hollywood-Filmen, wenn der Protagonist keine Kugel abbekommt, obwohl er durch den Kugelhagel läuft, dann nennt man das Plot-Armor. Und Messi hat Plot-Armor beziehungsweise FIFA-Armor. Der trägt eine Kevlar-Weste, die ihm die FIFA irgendwann umgehängt. Der hat immer noch diesen Bischt unterm Trikot. Dem kann nichts passieren, weil er natürlich gerade in den USA als letztgültig wichtigstes Maskottchen der MLS, als dann auch irgendwann Clubbesitzer, als das Gesicht der amerikanischen Liga, muss der natürlich A, durchspielen, der muss am besten ähnlich wie in Katar auch wieder Weltmeister werden, weil das ist wichtig fürs Produkt, das ist auch wichtig für Apple TV und den ganzen TV-Deal da drüben. Messi fliegt nicht vom Platz bei einer WM, vor allem nicht in der Anfangsphase, in seinem ersten WM-Spiel, wenn er noch einen Rekord zu brechen hat.
Wir sind
das
ja hier nicht bei Game of Thrones, ne? Wo der Superstar sofort in den ersten 5 Minuten weg ist.
Ja, aber der hat doch wirklich dieses Plot-Armer-Ding, dem kann nichts passieren und dann schießt er die 3 Tore. So, und jetzt ist wichtig und jetzt muss Micky muss einmal, ich drücke hier auf meinen Knopf, auf meinem Nippelboard, Micky muss den Hoeneß machen. Ja, der Messi hat ja den Rekord vom Klose gebrochen.
Ja, aber doch in 10 Jahren.
Ja, oder in diesem Fall halt in 6 Turnieren. Klose hat ja nur 4 Turniere
ja,
für seine
bitte,
6,
also ich
will ja, bitte.
Ja, aber doch in 6 Turnieren.
Danke.
Der Klose hat nur 4 gebraucht.
Ja. Sehr gut.
Danke.
Ja, sehr gut.
Und trotzdem bin ich selber überrascht, beziehungsweise freut es mich auch für ihn, weil also für Lionel Messi, weil wir ja jetzt sein Spätwerk betrachten, dass der so ins Turnier eingestiegen ist. Weil alle haben ja schon gedacht, sozusagen The Last Dance, das wäre schon Katar gewesen, dass er da Weltmeister wird mit dieser jungen argentinischen Mannschaft, der er da vorsteht. Und jetzt kommt der so fit ins Turnier mit einem Kader, der noch besser ist, noch tiefer besetzt. Also die Argentinier haben sich wirklich neben den Engländern und den Franzosen als absoluter Top-Favorit vorgestellt in dieser ersten Woche. Sie haben den besseren Kader im Vergleich zur Weltmeisterschaft in Katar, wo sie ja nun mal Weltmeister geworden sind. Messi ist nicht deutlich schlechter geworden. Wir müssen mal gucken, wie es läuft. Aber das ist schon sehr interessant zu sehen. Und wenn die Argentinier weit kommen, mein Gefühl ist, auch jetzt schon nach diesen 3 Toren und diesem Auftritt, muss man am Ende dann doch sagen, vielleicht auch mit der Vergleichsgröße Maradona 86 in Mexiko und Beckenbauer und Pelé, kann man mittlerweile sagen, dass Messi der beste Fußballer aller Zeiten war? Das habe ich nach diesen 3 Toren überlegt, weil jetzt kommt auch noch die Longevity dazu. Mhm. Das ist ja immer die Debatte in der NBA.
Das war jetzt nur wirklich nicht Maradonas Kernkompetenz.
Ja, aber das ist ja immer die große Debatte in der NBA. Ist jetzt Michael Jordan the GOAT, der 6 für 6 gegangen ist, also 6 Finals, 6 NBA-Titel, oder ist es LeBron, der die meisten Punkte hat und der jetzt seit über 22, 23 Jahren Basketball spielt? Messi ist schon ohnehin einer der besten aller Zeiten und jetzt macht er es auch noch mit 38, 39 und da muss man halt mal überlegen, ist er vielleicht dann doch als Gesamtpaket mit dem Zauber, den er hat, mit dem Einfluss, den er hatte auf das Spiel, ist er der beste Fußballer aller Zeiten?
Also das ist ja, genau, das ist ja eine Frage, die Antwort kann man natürlich geben, inwieweit ist das Individuum dafür verantwortlich, das Kollektiv anzuheben vom Niveau her, So, das war natürlich bei Maradona ganz extrem der Fall, sowohl für Argentinien als auch für Neapel beispielsweise. Aber das gilt natürlich auch für Messi und Barcelona, wobei Barcelona ohne Messi immer gut gewesen wäre. Und dann natürlich, was die argentinische Nationalelf angeht, auch. Genau das, was du sagst, im Zusammenhang mit Longevity und der Langlebigkeit seines, also es ist ja ein derartiges Hochplateau, auf dem sich Messi bewegt, dass man wahrscheinlich auf diese Frage die Antwort geben könnte, ja, ist er. Aber vielleicht müssen wir das heute auch nicht in aller Erschöpfung durchdiskutieren, weil wir ja noch ein, zwei andere Themen haben, unter anderem das doch mitunter die fast schon beängstigende Präzision, mit der am Ende Frankreich gesagt hat, pass mal auf, jetzt ist aber auch mal Ruhe hier, jetzt hauen wir den Senegal weg und dann diskutieren wir nicht mehr drüber. Also dieser Pass von Ulisse auf Mbappé, das ist so mit der Zunge schlatzen. Das war ja unglaublich.
Vielleicht noch eine klitzekleine Anmerkung. Ich glaube, dass es heute leichter und gleichzeitig auch schwieriger wird, eine absolute Goat-Legende sozusagen zu werden, weil du ja durch alles, was heute Social Media ist und alles, was da letztlich irgendwie an Followern, Millionen von Followern, Monster-Reichweite ständig im Fernsehen zu sehen sein, das fördert es natürlich eben zu wirken, als sei man der Größte, während die tatsächlich großen Franz Beckenbauer, Pelé, Maradona natürlich eben genau diese Zeiten nicht hatten. Also da ist so ein bisschen irgendwie der alte Satz von dir, Micky, die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel, das gehört natürlich irgendwie auch alles noch mit dazu, obwohl die natürlich alle fantastisch Fußball gespielt haben, ohne Frage. Aber tue mich immer so ein bisschen schwer, das miteinander abzuwägen, ob einer, der in der heutigen Zeit so sehr im Fokus steht, tatsächlich auch wirklich der größte Fußballer aller Zeiten sein kann.
Da wird aber das Gegenargument bei Messi schon mitgeliefert, weil eine Randgeschichte des Duells gegen Algerien war ja, dass Messi 2005 seinen ersten Klassiko noch gegen Zinedine Zidane gespielt hat. Und jetzt schenkt er dem Sohn, Luca Zidane, drei Tore ein. Der bei
übrigens noch torgefährlicher ist als sein Vater.
Also zumindest hat er mindestens einen Assist geliefert auf Messi. Ja. So, und dann reden wir über eine Zeitspanne von 2005 bis 2026, in der Messi in jedem Jahr, ab dem Moment, wo er auf der Bildfläche aufgetaucht ist und plötzlich neben Ronaldinho gestürmt hat, bis heute, wo er der Anführer der Argentinier ist und in der MLS spielt. In jedem Jahr war er eine prägende Figur des Weltfußballs. Und wir reden über einen Zeitraum, 20, 21 Jahre, in denen sich der Fußball eklatant verändert und vor allen Dingen in der Geschwindigkeit ein ganz anderer geworden ist. Messi ist immer noch da. Egal, also, wie schnell der Fußball geworden ist.
Ich wollte gerade sagen, also Messi wird in ungefähr 22 Jahren bei dem WM-Turnier beim IS, wird er dann auch sagen, ich habe schon gegen deinen Urgroßvater getroffen. Wird dann einfach immer noch da rumlaufen.
Bleiben wir mal bei historischen Vergleichen, weil du Ulisse schon angesprochen hast. Der große Patrick Vieira hat in einem Interview gesagt, we had Platini, we had Zidane, now we have Ulisse. Und kleiner hatte er es nicht.
Ja.
Aber da siehst du auch den Impact von Ulisse. Mhm. Und allein die Saison, die er bei den Bayern gespielt hat, allein den Impact, den er jetzt neben Mbappé hat bei den Franzosen, macht ihn natürlich zum Anwärter eines der absoluten Topstars bei diesem Turnier.
Ja, und Mike hat ja schon vor zwei Jahren gesagt, was die Zukunft von Ulisse sein könnte.
Das stimmt. Und
willst du es nochmal wiederholen?
Du könntest es jetzt wiederholen.
Ich darf es jetzt wiederholen. Ja, ich habe, also erstens, erstens habe ich, als er zu den Bayern gekommen ist, gesagt, dass es einer der besten Transfers ist, die Bayern je gemacht hat. Und ich habe, glaube ich, ungefähr vor einem anderthalb Jahren habe ich ungefähr gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass Ulisse der teuerste Fußballer der Welt wird und Neymar, was die Ablösesumme angeht, eben ablöst. Das heißt also, wenn
du hast vom über 200 Millionen Transfer
gesagt. Genau.
Ja. Es scheint einem in den heutigen Zeiten nicht mehr völlig unrealistisch, während sie in Dortmund natürlich sich darüber freuen, dass sie vielleicht möglicherweise Matcher, wenn das Turnier so weitergeht, für 80 verkaufen könnten.
Da kann ich nur sagen,
wenn
Amen.
Sie es denn wollten. Amen. Haben wir, wollen wir darüber auch gleich kurz noch ein Wort verlieren? Ich will ja gar nicht derjenige sein, der in die Suppe strüllt, weil es ja irgendwie alles so schön ist und es so schöne Gesten gab. Also ich habe dann bei Ex gesehen, Katrin Göring-Eckardt war völlig begeistert, wie schön das ist, wenn da jemand... Wollen wir das jetzt oder wollen wir das später machen?
Nee, ich dachte, wenn wir schon bei Ulisse sind, kann man ja zumindest einmal die Gedanken schweifen lassen, weil es ja jetzt plötzlich im Raum steht. Das ist ja der Pass auf Mbappé, der ihn natürlich dazu befähigt, den nicht nur im Trikot... der Tricolore, sondern eben, oder der Franzosen, so zu spielen, sondern eventuell demnächst ja auch bei Real Madrid, die ja auf großer Shoppingtour sind. Sie haben Cucurella geholt, damit sie endlich auch mal einen Spanier in der spanischen Nationalmannschaft, damit sie endlich einen Spanier im Kader haben und vor allen Dingen einen Spieler in der spanischen Nationalmannschaft. Das hat ihn ja so ein bisschen gefehlt. Cucurella kommt, Bernardo Silva kommt und sie sind wohl auch an Ulisse dran. Also da reden
und
wir dann wahrscheinlich.
Habe ich auch gelesen.
Und Schlotterbeck. Und dann sagte aber Didier Deschamps, er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt.
Mhm. Oh, das wird Uli Hoeneß gern gehört haben.
Und wenn das dein Nationaltrainer sagt, dann solltest du vielleicht auf den hören. Da ist übrigens auch, ich finde den Schritt zu früh. Also, auch wenn Ulisse jetzt schon absoluter Weltstar ist und vielleicht der prägende Spieler dieser WM sein könnte, aber du musst doch jetzt nicht schon zu Real Madrid wechseln, wenn es gerade bei den Bayern so fantastisch läuft. Und sagen wir mal so, seine Sturmpartner, Harry Kane bei den Engländern, Luis Diaz dann auch gestern gegen Usbekistan, die funktionieren ja auch. Ich würde doch die Truppe gar nicht verlassen. Vor allen Dingen, weil die Bayern ja auch geil aufrüsten gerade.
Ja, wenn das immer mal von solcher Vernunft geprägt wäre im Weltfußball, dann würde sich auch El Mala nicht damit beschäftigen, jetzt in die Premier League zu wechseln. Aber es ist ja nun mal leider so, dass nach guten anderthalb Saisons man dann den jetzt aufpassen, nächsten Schritt tut. So, und das wäre dann Real Madrid, ein nicht so gut funktionierendes Ensemble wie andere. Aber gut, also das ist ja nun eine internationale Börse. Als Dortmund-Fan, der ich ja Stand jetzt noch bin, schaut man sich natürlich auch den ein oder anderen Spieler an aus dem Senegal oder sonst woher, wo man denkt, ach, der könnte beim BVB natürlich auch ganz gut tun, so auf der rechten oder linken Seite. Ist ja klar, also welche Spieler dann für welches Geld am Ende des Turniers wechseln werden oder möglicherweise während des Turniers schon was klar machen, das werden wir natürlich auch mit regem Interesse verfolgen.
Aber dann lass mal nur für diese Orchestrierung dieses Podcasts das vielleicht nochmal abschließen, bevor du dann in die Suppe spuckst. Du kannst nämlich, das ist jetzt mein Cliffhanger, du kannst nach dem Hydration Break Suppe spucken.
Okay.
Dann sprechen wir auch natürlich über die Nationalmannschaft vor dem Duell mit der Elfenbeinküste.
Die
Niveau. Aber ich entlasse euch in diesen Hydration Break noch mit einem Zitat von Alexander Zverev, der ja nach seinem Sieg bei den French Open jetzt quasi sowas ist wie bayerischer Ministerpräsident. Der geht nicht weg, sagt er über Ulisse. Das meine ich zu wissen aus seinem Umfeld. Aha, Insiderwissen. Und wenn nicht, dann hole ich ihn wieder ab aus Madrid. Dann fährt Zverev nämlich mit dem Dreirad bis nach Madrid und holt ihn zurück. Da siehst du aber, dass es schon wieder kocht. Die Gerüchteküche kocht.
Naja, und man muss ja mal ehrlich sagen, also was ist denn wirklich, wenn Real Madrid ernst meint, ob Bayern wirklich hergehen kann und sagen kann, 200 Millionen Euro, ist uns egal, wir behalten ihn. Bin ich mal sehr gespannt.
Mhm. Fänd ich ja einen guten Move. Ich meine, das könnten sie sich ja wahrscheinlich sogar, also finanziell könnten sie sich's erlauben. Und sie wollen ja auf jeden Fall in der nächsten Saison die Champions League gewinnen. Und da wären sie gut beraten, um diese zu behalten. Also diese Frage, das ist ja die zentrale Frage, die sie sich dann stellen müssen. Wollen wir die Champions League gewinnen? Dann behalten wir Ulisse. Oder wollen wir die 200 Millionen, weil wir auch im Weltfußball sagen wollen, wir, die Bayern, können hier den 200, weil der ist natürlich dann auch von großem Schlagzeilenwert. Das ist dann mal so ein richtiger Rums. Ich glaube, leisten könnten sie sich's, Ulisse zu behalten, weil den können sie dann im Zweifel ja auch noch ein Jahr später vielleicht für weniger Geld verkaufen, aber dann haben sie wenigstens die Champions League gewonnen. Ja. So, ich wüsste, was ich tun würde.
Aber ich bin ja nicht der Geber. Der hat's ja nicht so mit dem Geld und dem Einnehmen. Der Geber. Das wissen wir ja
so,
jetzt.
So, wir machen uns jetzt mal zum Nehmal.
Ich mich schon mit der Rage geredet
habe.
Ja, das ist sehr gut. Ja,
Neymar.
Zum Nehmal. So, und unterbrechen wir es mir ganz Neymar kurz Junior. Gehen in den Hydration Break.
Mein MML.
Ihr kennt ja unsere fantastischen Partner von Mewa. Mewa ist ja das führende Unternehmen, der führende Anbieter für Textilmanagement-Lösungen für Unternehmen, vor allem in Handwerk und Industrie. Mewa bietet ja einen Rundum-Service für Berufsbekleidung und Putztücher für euer Unternehmen und bietet dabei eben vor allen Dingen diesen Rundum-Service mit Beratung, individuelle Lösungen, mit Abholung, Waschen bei Bedarf, Reparieren und auch wieder vorbeibringen. So, und jetzt hat sich Mewa für diese Fußball-Weltmeisterschaft was Besonderes ausgedacht, ja. Nämlich Stichwort Arbeitskleidung. Es gibt ja auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft Arbeitskleidung und zwar in Form von Trikots. Mhm. Deswegen in die Runde gefragt, eure Lieblingstrikots. Miki fängt an.
Ja, also was man zunächst einmal sagen muss, was ja die wenigsten wissen ist, wenn man Mewa rückwärts liest und nur wenige Buchstaben umstellt, kommt WM dabei raus. Das kann ja kein Zufall
das
sein.
Das ist sehr richtig.
So, ja. Ne? Und mein Lieblingstrikot, also es wird so zwischen zweien ausgemacht. A, das ist Südafrika auswärts, das dunkelgrüne mit den Goldelementen, das finde ich fantastisch. Ist eigentlich so ein Hidden Champ, aber der noch viel hiddenere Champ, und damit möchte ich sagen, ich habe bald Geburtstag, knickknack, ist Ecuador. Mhm. Und zwar das Auswärtstrikot von Ecuador, dieses tief nachtblaue mit so leichten schwarzen Elementen. Ich finde es wunderschön. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Trikot. Und das ist mein Lieblingstrikot der WM. Eines, das in der Regel gar nicht genannt wird. Ich könnte noch zwei andere nennen, aber wir wollen ja auch weitermachen.
Das wollen wir auf jeden Fall. Und für alle, die ja jetzt gerade es gehört haben, Miki hat bald Geburtstag, schickt es also direkt in seine DMs bei Instagram, schenkt ihm Trikots.
Richtig.
Auf jeden Fall.
Und, sicher. Uruguay mag ich auch gern, wollte ich nur sagen.
Ja, und so in der nächsten Folge, ja, mit Mewa verrate ich dann mein Lieblingstrikot.
Da sind wir sehr gespannt. Bis dahin bleibt uns nur der Hinweis, dass ihr unter mewa.de/rundum-service mal genau schauen könnt, wie ihr denn eigentlich Textilmanagement-Lösungen in euer Unternehmen integrieren könnt. Schaut da einfach mal vorbei. Packen wir euch natürlich wie immer auch in die Shownotes. Und ich sag euch mal, wie es ist. Ich habe für diese FIFA-WM 2026 für wirklich viele Rituale oder mit wirklich vielen Ritualen gebrochen. Früher habe ich nichts gesammelt. Ich habe an keinem Tippspiel teilgenommen. So, an einem Tippspiel nehme ich mittlerweile schon teil. Und sammeln werde ich natürlich auch. Und zwar die Monster Cups von McDonald's.
Ja, sicher.
Natürlich, bei dieser WM ist das Motto 2 Goals, 1 Cup.
So ist es. Also sammle einen von 6 legendären Cups in deinem FIFA-WM-Menü. Da gibt's fantastische Motive. Sind sogar 2 meiner absoluten Lieblinge mit dabei, nämlich David Beckham und Thierry Henry. Dazu noch Ronaldinho, Lamine Yamal und Hoi Min Son. Und natürlich auch das großartige Maskottchen Grimace.
Das ist ja dann wirklich bei McDonald's mit den Cups das alte Pokémon-Motto, hol sie dir alle.
Hol sie dir
alle.
Weil
es macht ja dann Spaß. Das ist wie früher, das ist früher mit den Cola-Dosen, wo man das aufeinander stapeln konnte. Und wenn ich dann alle 6 Cups habe, dann kann ich mir das schön ins Regal stellen. Oder was ja noch geiler ist, wenn du alle hast und es kommen 5 Freunde zum Public Viewing, dann kannst du da dein Getränk, je nachdem, was die Menschen trinken, die da Durst haben, kannst du dann schön aus den Cups oder in die Cups einschenken.
Absolut.
Während wir jetzt hier reden, da kriege ich jetzt ja schon eine Hardcore-FOMO, weil das ist ja nur für kurze Zeit. Das heißt, ihr haltet mich im Grunde genommen mit diesem ganzen Gesabbel hier, haltet ihr mich auf. Ich könnte jetzt schon quasi beim goldenen M sein und mir die Cups sichern. Stattdessen verlabere ich hier meine Zeit und sehe dann irgendwie, muss dabei zusehen, wie Susi Schneckenschiss sich über meine Cups hermacht.
Ja, so ist es. Dann sage ich dir, was das Motto ist. Das Motto ist, red kein Cup ist, schau, wo der Cup ist.
So ist es, genau.
Bitte. Jetzt reden wir.
Seit vorgestern, und zwar bis zum 19. Juli, nur solange der Vorrat reicht und nur in teilnehmenden Restaurants. Ihr wisst ja, McDonald's, das ist die weltweit bekannte Fastfood-Brand für Burger, Pommes und schnelle Genussmomente, für Convenience,
hast du das den
Verlässlichkeit
Leuten noch mal erklärt,
und
für die wenigen, die das nicht kennen. Ne, finde ich gut.
Vielleicht
also,
gibt es doch
toll.
Den einen oder anderen, der McDonald's noch nicht kennt. Also ich meine, es ist relativ unwahrscheinlich, mindestens so unwahrscheinlich, dass jemand zum Beispiel David Beckham nicht kennt. Aber ich dachte, ich zeige denen da draußen, die McDonald's noch nicht kennen, nochmal, die stehen für Convenience, für Verlässlichkeit und für vertrauten Geschmack unkomplizierten Genuss. Und alles das könnt ihr eben jetzt mit deinem FIFA-WM-Menü nicht nur genießen, sondern diesen Genuss auch noch steigern, indem ihr eben einen von 6 legendären Cups sammelt. Wie gesagt, Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Heung-min und Grimace sind mit dabei.
Alles nach Fest kommt Cup, sagt der Handwerker. Ne? Toll.
Wir packen euch alles in die Shownotes und jetzt nix wie los.
Mein MML.
So, damit sind wir zurück.
Yes.
Im Konzert der Großen, wie wir ja jetzt gelernt haben.
Ja.
Ich glaube, was ganz spannend ist an den Überlegungen, erstens ist das 7:1 von Deutschland tatsächlich so ein bisschen veredelt worden, eben dadurch, dass andere große Namen wie eben Spanien beispielsweise echt gestruggelt haben. Und wenn man zumindest mal die quasi Frühform bei dieser WM sich anschaut, dann kann man schon sagen, aktuell Pendel Richtung England, Argentinien mit Abstrichen, würde ich sagen, Argentinien, Frankreich und Frankreich. Durchaus auch Deutschland. Ne?
Aber wieso mit Abstrichen, wenn die diesen Messi haben und wie ich gesagt habe, diese Kadertiefe, wenn ein Julian Alvarez noch von der Bank kommt, wenn die Paas noch auf der Bank haben, Nicolas Gonzalez, ehemals VfB Stuttgart, die Bank ist nicht schlechter als die der Engländer und die haben eine Truppe, die ist eingespielt, die haben die Copa America gewonnen, die sind Weltmeister, es ist immer noch der amtierende Weltmeister, es ist wie bei einem Schwergewichtskampf, du musst den Weltmeister zu Boden schicken, um zu gewinnen, da kannst du nicht nur darauf hoffen, dass du das Ding nach Punkten holst. Also ich finde, Argentinien ist für mich auf einer Stufe mit England und Frankreich. Und ich glaube, darauf wolltest du hinaus, dann kommt aber schon Deutschland.
Ich glaube, da wird das Spiel gegen die Elfenbeinküste natürlich von extremer Bedeutung sein. Sonst ist das Spiel gegen Curaçao
wunderbar.
Muster ohne Wert. Also das wird natürlich ganz entscheidend sein, zu schauen, was passiert auf den Flügeln. Wie kriegt Deutschland es hin, gegen Diamandé und Co. Sich da zu behaupten, wenn das Spiel gegen die Elfenbeinküste anders ausgeht als das, was ich vorhersage, nämlich 2-2, dann sind wir, was Erkenntnistiefe angeht, einen ganz bedeutenden Schritt weiter, weil momentan ist das 7:1 gegen Curaçao toll. Es war wirklich ein kleines Fußballfest, aber es hat auch doch noch diverse Fragezeichen unbeantwortet gelassen. Aber wir werden es ja bald wissen. Wir werden es am Samstag wissen. Wird für mich übrigens auch nicht so leicht, weil das Spiel wird erst um 22 Uhr angepfiffen. Das heißt, ich bin frühestens 0:30 Uhr zu Hause und dann bin ich am nächsten Morgen aber endlich wieder beim Breakfast Club. Ich muss ehrlicherweise sagen, mir fehlt es ein bisschen. Ich habe ja aber die ersten 5 Sendungen gemacht.
Ja,
oder?
Finde ich auch.
Stimmt, mach ich direkt durch.
Also,
ne?
Verstehe ich ja.
Mit meiner 10-jährigen Tochter im Gepäck. Die hat übrigens Frankreich gegen Senegal natürlich auch mitgeguckt, weil es ist ja, die hat ja dann auch schwer FOMO. Und so ein 10-jähriges Mädchen gehört natürlich auch um 23.30 Uhr ins Bett, wenn sie vorher Frankreich-Senegal geguckt hat. Ist aber völlig klar, oder? Gehört sich ja
so. Aber ich möchte nochmal einen Gedanken aufnehmen aus der letzten Folge. Da ging es um die Besetzung der linken Verteidigerposition.
Ja.
Spielen wir mit Nathaniel Brown, dem Bald-Bayern, der das sehr gut gemacht hat, auch Offensivakzente gesetzt hat, sein Tor erzielen konnte, weil der den Speed hat, um auch gegen Diamandé zu verteidigen. Oder spielt dort David Raum, weil er Diamandé aus Leipzig kennt. Und das ist eine schöne Überlegung und ich bin gespannt, was Nagelsmann da macht. Aber was ist denn, wenn Diamandé über die andere Seite kommt und da ist halt Joshua Kimmich? Joshua Kimmich und der ist extrem wichtig für die Mannschaft und der zieht nach innen und der ist nun mal einfach im Herzen zentraler Mittelfeldspieler, weil er da auch der beste Anführer sein darf, der sein kann. Aber er hat jetzt nicht diesen Groundspeed. Er, sagen wir mal, wie schrieb ein Hörer von uns, was macht denn Kimmich gegen Diamandé, wenn der ihm auf 10,5 Meter abnimmt? Und genau das kann ja passieren, weil das haben wir immer wieder gesehen.
Genau.
Kimmich ist ein extrem guter rechter Verteidiger auf Weltniveau, aber nicht, wenn er gegen Spieler wie Mbappé spielen muss, gegen Olise oder in diesem Fall gegen Diamandé. Da bin ich gespannt, wie sie das lösen.
Ja, und
da kannst du nur hoffen, ein Gedanke, bevor ich den nämlich verliere, da kannst du nur hoffen, dass da Sané zum Joker wird und der ihm irgendwie den Matchplan auf dem Platz gibt, du deckst den mit ab. Also sozusagen, dass Sané plötzlich nach hinten arbeiten muss, weil er die Schnelligkeit hat. So, das, also da, das musst du dann, wenn dann, weil du es über die Position nicht regeln kannst, musst du es über den Matchplan regeln.
Ja, aber das ist, das Schöne ist ja an so einer sechstägigen Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel, dass du dir sehr, sehr lang Gedanken darüber machen kannst. Und das Schöne ist ja auch, dass du nach einem 7:1 über das 1:1 auch sehr intensiv nochmal nachschauen kannst, was da schiefgelaufen ist und wie man es behoben kriegt. Das ist natürlich schon witzig, weil genau das, was du sagst, Diamandé hat in seinem ersten Spiel die erste Halbzeit über rechts gespielt und dann über links, was er von Leipzig kennt.
Ja, das ist die große Buttibein-Senden-Falle. Der kommt immer über rechts. Der spielt bei Real Madrid und kommt immer über rechts. Nein, ja, leider nicht.
Und da kannst du es natürlich dann auch mal sehr schön dem Gegner versauen, wenn der sich auf alles eingestellt hat. Ab der zweiten Halbzeit ist alles dahin. Übrigens, wenn wir sagen, der kommt sehr schön über rechts, da würde ich dann gleich gerne nochmal ganz kurz auf Martenstein und Poschardt und so kommen, zusammen mit Metscher. Aber das machen wir gleich noch.
Ist das dann das in die Suppe spucken?
Das ist in die Suppe spucken.
Okay, ja,
aber vielleicht einen ganz kurzen Gedanken noch dazu zu Diamandé. Was man ja nicht vergessen darf, ist, dass die Elfenbeinküste auf der einen Seite eben diesen fantastischen Diamandé hat, aber auf der anderen Seite eben auch Diallo, der ja beim Manchester United spielt. Und also von der Qualität vielleicht ein Ticken unter Diamandé ist, aber das ist ja zu sagen, ist ja keine Laufkundschaft, die da auf beiden Flügeln, der Elfenbeinküste kommen wird.
Weglaufkundschaft.
Also Stichwort, wenn wir es gerade eben nochmal besprochen haben, irgendwie gehört Deutschland eigentlich mit zu den engeren Favoriten, was man ja nach diesem 7:1 denken könnte, dann wird man, glaube ich, schon gegen die Elfenbeinküste ein bisschen klarer sehen, denn dass wir Probleme auf den Flügeln bekommen oder anders gesagt, dass wir es nach und nach mit gesteigerten Runden natürlich mit fantastischen Schienen und Außenstürmern zu tun haben werden, die wahnsinnig schnell sind, ist ja klar, spätestens mit Blick auf das Achtelfinale gegen Frankreich, und da wird man schon mal sehen, wie sich die deutsche Mannschaft dann in diesem Fall eben gegen die Elfenbeinküste mit Kimmich und dann eben Nene Brown oder Raum dann eben schlagen wird.
Ja, aber vergiss auch nicht Basumana Touré von der TSG Hoffenheim. Ilzas große Entdeckung, der halt auch unfassbar schnell ist. Also da kannst du tatsächlich in der Offensive der Elfenbeinküste frei wählen, wer da die nächstgrößte Gefahr ist nach Diamandé. Und es ist ja auch immer gefährlich, wenn es sich auf einen Spieler so kapriziert. Also du versuchst als Mannschaft Diamandé als Risikofaktor kalt zu stellen, also als Krisenherd, da gehen dann alle hin und sagen, komm, den decken wir ab, vielleicht auch im Kollektiv, vielleicht doppeln wir den, dann ist ja automatisch Platz. Und dann hast du mit Nicolas Pepe jemanden, der ist extrem erfahren, mit Touré hast du jemanden, der ist eben auch extrem schnell. Und dann reißt es sehr schnell Lücken. Und da muss Nagelsmann irgendwie eine Lösung finden. Ich weiß nicht, ob er eine Lösung für Elivaï finden muss, weil ich weiß nicht, wie der Stand ist. Ich habe euch das ja geschickt. Also Elivaï wurde ja noch kurz vor Turnierbeginn eingebürgert. Der ehemalige Frankfurter, der, glaube ich, die vergangene Saison in Frankreich bei Nizza gespielt hat, da liegen ja jetzt Anschuldigungen wegen Wettbetrugs auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wie da das ist. Also zum Thema in die Suppe spucken, wie da der Stand ist. Also ich weiß nur, die Athletic hat gemeldet, World Cup Player Elivaï arrested for alleged fixing offenses on eve of tournament. Und das klingt schon relativ ernst.
Hört sich nicht so gut. Das wollte ich gerade sagen.
Also
das
fixing offenses, klar, er hat ja in Frankfurt gespielt. Ja.
Aber man muss auf der anderen Seite sagen, also er hat erstmal in den USA keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Er ist ja nicht Somali oder so, ne? Muss man einfach sagen. So, insofern ist erstmal alles soweit gut. Er ist kein Iraker, er ist kein Iraner. Also bitte, ne? Da sind wir erstmal entspannt.
Es ist also so eine Vorberichterstattung, gerade wenn wir sie machen, ist ja auch immer nur ein sehr wortreiches aus dem Kaffeesatz lesen. Also wir wissen weder, wie Nagelsmann spielt. Am Ende wird er uns überraschen. Raum spielt und plötzlich spielt Leveling, weil Leveling auch auf der Schiene eingesetzt werden kann und sie doppeln dann gegen Diamandé. Kann ja so viel noch passieren. Aber so aus dem Bauch heraus, wollt ihr einmal trotzdem kurz ein Ergebnis tippen? Auch für 2-2. Die Leute da draußen. Ja, du sagst einfach 2-2.
2-2.
Also so, das wird dann sozusagen das Ghana-Spiel.
Das wird das Ghana-Spiel, ja. 2-2 und dann wird schon wieder geungt. Wir haben uns was vorgemacht, wir haben eine Lüge gelebt, so gut sind wir nicht, das ja. war's jetzt.
Klopp, aber mit
jetzt
einem 2-2, dann hätten wir 4 Punkte, dann sind wir ja zu 121% im 16.
Ja.
Finale.
Richtig, richtig, ja, ja, absolut, aber es ist dann so der Ultra-Bummer, weißt du, wo man so denkt, ja, das ist ja dann, du kennst ja die deutsche Befindlichkeit, du kennst ja das Gemüt, also am Anfang, wir sind wieder, wer 7-1, nochmal so wie Brasilien, aha, 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 und dann nach dem zweiten Spiel, wir sind ja, Idioten, wir haben uns was vorgemacht, ja, wir haben eine Lüge gelebt.
Mike hat ja recht, die Elfenbeinküste ist ja keine Laufkundschaft, gerade weil sie fast auf jeder Position Laufkundschaft ist.
Das weiß ich auch. Ne? Nur, ja. Das ist halt so, also dass solche Ergebnisse dann halt so
weißt du, worauf ich mich persönlich freue bei dem Spiel? Samstagabend. In Berlin sind 36 Grad am Tag angesagt. Ja. Also es wird so eine tropische, das wird dann, da sprechen sie im Radio dann wieder über die tropischen Nächte. Weißt du, wo ganz Berlin dann noch abends vor den Bars und Cafés sitzt. Also es wird eine dieser tropischen Nächte. Es wird das zweite WM-Spiel. Ich bin bei Freunden eingeladen. Es wird helles fließen und dann 22 Uhr Anpfiff gegen die Elfenbeinküste.
Geil.
Ernstzunehmender Gegner, da geht es um was. Das ist die echte Standortbestimmung. Ey, geiler kann es doch nicht sein. Also ich denke die ganze Zeit, weil ich ja noch nicht so hundertprozentig in WM-Stimmung bin, das Spiel muss es richten. Weil das ist so dann wirklich dieses echte WM-Gefühl. So,
exakt. Also wenn ich nicht um 5 Uhr morgens aufstehen müsste, würde ich mich noch mehr darauf
deswegen
freuen.
Deswegen sage ich 3-1 für Deutschland.
Ja, cool. Sehr gut. Ich meine, ich freue mich ja über diese Art der Vorhersage, weil ich will ja auch nicht, dass die Deutschen da abscheißen. Ich würde mich ja auch.
Ist euch eigentlich bewusst, weil bevor wir jetzt beim Thema in die Suppe spucken sind, weil das ja auch da immer auch sehr viel Politisches mitschwingt, ist euch eigentlich bewusst, dass wenn wir das 16. Finale überstehen und Frankreich ja auch Erster wird, wir ja, wie wir alle wissen, gegen Frankreich spielen im Achtelfinale, dass dieses Achtelfinale aber am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag der USA, in Philadelphia stattfinden wird und Trump schon gesagt hat, losgelöst von der Partie, die dort gespielt wird, er wird im Stadion sein.
Ach, guck
an. Trump hat gesagt, er wird am 4. Juli, egal wer da spielt, im Stadion sein. Und das könnte das Deutschland-Frankreich-Spiel sein. Was macht das denn mit euch?
Wird im Mittelkreis ein Käfig aufgebaut oder Rampen für Motocross? Was haben wir da zu erwarten?
Das ist übrigens auch krass, weil wir darüber noch gar nicht sprechen konnten. Der Geburtstag von Trump mit diesem Cagefight vorm Weißen Haus. Zlatan Ibrahimovic war da. Anstatt sich das 5-1 seiner Mannschaft anzugucken, also der Schweden, der hat gesagt, komm, was soll ich mir die Schweden angucken? Ich bin bei Trump eingeladen und guck hier schön MMA. Das ist ja auch komplett wahnsinnig.
Ja, aber Zlatan hat sich natürlich, während er MMA sich angeguckt hat, sich vorgestellt, was er mit Alexi Lalas machen würde.
Ist das nicht witzig? Also wenn alle sagen, das Duo, von dem wir nicht gedacht hätten, dass wir es brauchten, ist Klopp und Thomas Müller. Mhm. Ey, dann Alexi Lalas und Zlatan Ibrahimovic, das ist ja Gold. Das kannst du dir kaum besser zusammencasten.
Also schlimmere Chemie gibt's eigentlich nur bei Breaking Bad. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Du hast dann da bei Fox, hast du die Moderatorin und daneben sitzt dann Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic und Alexi Lalas. Da gibt es natürlich auch, sag mal, ein gewisses Gefälle, was die fußballerischen Meriten angeht. Und die Stimmung ist halt so, also Thierry Henry, es ist, also zunächst einmal ist völlig klar, sowohl Henry als auch Ibrahimovic respektieren Lalas für seine sportlichen Leistungen wirklich nur bedingt. Aber während Henry sich sehr häufig leicht beschämt abwendet, wenn Lalas wieder irgendeinen Quatsch erzählt, so nach dem Motto irgendwie, mir vibrieren die Eier von der Stimmung, da guckt so Henry leicht betreten zum Boden. Oder wenn Lalas irgendeinen Quatsch erzählt, so nach dem Motto, Haaland ist jetzt schon größer als Zlatan, ist hier, also alles Mögliche.
Das ist ein bisschen wie wenn der texanische Onkel zu viel Ecknock gesoffen hat. An Weihnachten. Stimmt. So, das.
Und, genau. Und Zlatan hasst Alexi Lalas. Er hasst ihn. Er macht jetzt, also deswegen, ich habe ja schon gesagt, also es ist fraglich, ob Lalas und Zlatan die Gruppenphase überstehen. Weil es ist wirklich, es ist so lustig, dann erzählt Alexi Lalas so ein bisschen von Frankreich gegen Ghana, Frankreich gegen den Senegal. Oh, schwerer Schweinealarm. Und erzählt so, dass die erste Halbzeit der Franzosen war arrogant und dann sagt Zlatan übersetzt, also korrigiert der Lalas und sagt, ja, also dumme Leute würden es als Arroganz bezeichnen, intelligente Leute sagen, es war Confidence, also einfach Selbstbewusstsein. Also er stellt ihn sofort on
also so wie ihr das immer mit mir macht.
Als Trottel. Das ist richtig, das stimmt, das stimmt. Ja.
Wir hätten diesen Vergleich jetzt aber vornehm umschifft.
Ja, richtig.
Wir hätten nichts gesagt, wir wären schweigend über die Lavendeltreppe aus dieser Show gelaufen. Aber es ist wahnsinnig interessant, weil Henri Ibrahimovic und Lalas, die funktionieren als Exempel einfach nicht.
Sehr gut. So, ja, darf ich jetzt in die Suppe strollern?
Ja, bitte.
Darf ich euch eine ganz kurze Beobachtung, nur damit ich es gesagt habe und damit es sich einmal hat, dass ich für das England-Spiel nach Magaluf gefahren bin.
Ach so, da ist er ja.
Ja gut, ja bitte.
Unser
Peter
Scholl,
unser Magaluf-Korrespondent.
Es war, also erstens muss man mal sagen, es war nicht so spektakulär, wie ich es mir eigentlich erhofft habe, was unter anderem auch daran liegt.
Das war unser Magaluf-Korrespondent. Danke,
was
Mike.
Unter anderem auch daran liegt, dass es noch gar nicht so voll ist. Das hatte ich ehrlicherweise voller erwartet.
Mhm. Oder dass die noch gar nicht so voll sind.
Am Ballermann tatsächlich schon, weil die Läden am Ballermann halt eben komplett voll sind. In Magaluf hat der ein oder andere Laden noch zu. Damit kann man sich ungefähr vorstellen, was erst im August stattfinden wird, wenn dann eben alle Engländer da sind. Gott. Aber was ganz lustig war, eine Beobachtung, wir waren dann eben klassisch auch in so einem englischen Pub und haben da das Spiel gesehen. Und beim 1:1 brach plötzlich großer Jubel aus. Und ich dachte, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Etwa in einer kroatischen Bar oder sind nur Kroaten hier? Und fragte mich also durch, warum hier jetzt gerade gejubelt wurde. Ja. Antwort, ja, das sind die Iren und die Waliser. fand ich sehr schön.
Das ist schön, dass es diese alten Rivalitäten noch gibt.
Ist das nicht toll?
Das ist ja fantastisch. Guck mal, dieses ganze Turnier zwischen Palma de Mallorca und Chicago, das ist ja zwischen Magaluf und Megalov.
Wirklich gut.
Kannst du jetzt endlich mal in die Suppe spucken? Ich bin gespannt, wo es hingeht.
Na, da gibt's gar nicht viel. Also ich habe die Spur ja schon gelegt. Also ne, Felix Metscher, BVB-Fans haben das Thema natürlich schon seit 2-3 Jahren. Seine etwas obskure Art der Auslebung des Christentums, das hat ihm ja auch schon sehr viel Ärger eingebracht, als es darum ging, dass er zu Dortmund wechselt. Da waren im Dortmunder Fanlager nicht alle von begeistert. Ich gehe 1-2 Schritte zurück. Wir sahen wirklich schöne Bilder von Felix Metscher, der mit ein paar Spielern, Jonathan Tah oder wie der Sportreporter sagt, Jonathan Tay. Er bildete einen Kreis, auch mit Spielern von Curaçao. Das ist auf der Oberfläche erstmal ein schönes Bild. Das ist Einheit, das ist Verständigung, das ist wirklich gut. Und das hat ja dann zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt und ein paar andere haben es geteilt, haben gesagt, Mensch, toll, hier der Christenmensch und Unity. Und dann betet man zusammen. Wenn man aber natürlich weiß, was Felix Metscher so im Rahmen seines christlichen Glaubens alles schon so gepostet hat, also Frauen als Rohmaterial, gegen homosexuelle, queere Menschen gehetzt, dann ist das natürlich plötzlich nicht mehr nur witzig. Dann merkst du, dann mache ich so wie bei den Simpsons, mache ich so Sehschlitze oder wie bei Futurama, wo du so denkst, weil dann kommt es mir nämlich so ein bisschen vor, wie, da hat es für mich so einen leichten Scientologen-Vibe, wie damals als Tom Cruise bei Steven Spielberg Krieg der Welten gedreht hat und am Set da so kleine Infostände für Scientology aufgebaut hat, dann klingt es wie so eine kleine Rekrutierungsaktion und da finde ich es leider nicht mehr so schön. Und was ich mit einem gewissen Interesse beobachte, und da gibt es ja so eine interessante Querfront plötzlich zwischen Menschen wie Katrin Göring-Eckardt, die natürlich mit den besten Gedanken so etwas teilt, und Ulf Poschardt, der vielleicht nicht mit ganz so guten Gedanken es teilt, wie auch Harald Martenstein, denn dann geht es plötzlich darum, ach guckt mal, da haben wir mal einen Migranten, der endlich mal kein Moslem ist. Endlich mal einen Migrant, der sich zum christlichen Weltbild bekennt und mit den anderen betet. Also im Grunde genommen geht es natürlich da auch wieder darum, Fronten aufzumachen, und dann ist Felix Metscher so ein bisschen der kultige Gegenfundamentalist. Also da sagst du, da nimmst du, da preist du ein und sagst, ja sicher ist er auch Fundamentalist, aber er ist wenigstens kein Moslem, sondern der betet mit den anderen unter dem Deckmantel des Christentums. Und ich behaupte mal, das könnte, also ich will's nicht, ne, ich freue mich, wenn er seinen Glauben lebt, alles wunderbar. Ich könnte mir aber vorstellen, weil er auch schon, es gibt ein Foto für ihn, auch wo er mit der Bibel aus dem Bus aussteigt, und wir wissen, die Evangelikalen in den USA haben ein riesiges Netzwerk, und es sollte doch, jetzt wird's natürlich, also no pun intended, es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn man sich da nicht auch schon im Vorwege sehr, sehr gut übers Internet vernetzt hätte. Und das könnte noch
auch echt ein richtig großes Thema werden. Matcher, der Glauben, die USA, die Evangelikalen.
Also meinst du vom Stadion
Mager.
Direkt in die Mega-Church?
Ich will es nur an dieser Stelle mal gesagt haben.
Ich hatte ja ewig den, nach dem ersten Tor von ihm, hatte ich ja eigentlich den Jahrhundert-Gag vorbereitet. Statt Lennart haben wir jetzt evangelikal, aber der hat dann letztes Jahr am Montag.
Man of the Matcher,
am Montag,
ne?
Der Man, der ist mir dann ein bisschen durchgerutscht. Also wir haben, aber das Problem ist, wenn du statt Lennart radikal hast, weil du sagst ja gerade, wir reden über.
Jetzt hast du aber wirklich das Wortspielmagazin komplett leer geballert.
Jetzt habe ich,
ne?
Ich habe auch nichts mehr. Nein, aber weißt du, um deinen Gedanken nochmal vielleicht weiterzuspinnen, wenn es darum geht, ist es jetzt der Islam, ist es das Christentum? Es wird ja dann immer fragwürdig, wenn es radikal wird.
Na klar.
Und dann ist es egal, welche Religion es ist. Ja, und dann hat es immer ein Geschmäckle. Und dann ist es immer eine berechtigte Kritik. Das ist dann völlig egal. Und dann hast du natürlich die Bilder, die dann Schweini unterlegt mit Armen, da wird gebetet. Ja, aber es hat halt den Beigeschmack, weil es die Geschichten dazu gibt, weil es die Postings dazu gibt, weil es die Vorgeschichten dazu hat. Und das ist so schade, weil das dann so mitschwingt und dann natürlich auch die guten Bilder und auch natürlich, und da sind wir jetzt wieder ganz nah bei uns und ganz nah, ganz eng auf dem Platz, natürlich auch die gute Leistung in den Schatten stellt, weil wir haben über Lothar Matthäus gesprochen, Metscher kann der Breakout-Player der deutschen Nationalmannschaft werden, er hat das erste Spiel bestimmt, ich bin gespannt, welche Rolle er spielt gegen die Elfenbeinküste, wenn der gute Leistung auf den Platz bringt und wenn der auch als Anführer vorangeht, wird der ja weiterhin Thema sein. Und dann hast du natürlich aber immer diesen Beifang. Du hast und immer die Schleppwinde, du hast immer diese religiösen Schleppwinde,
und,
die er
und
nach
es geht auch nicht weg. Ne? Also das finde ich für mich, also wir haben ja alle auch die Shitstorms erlebt, als er eben zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Das Ergebnis ist ja...
Ja, alle offensichtlich nicht. Ne?
Ja, aber das Ergebnis ist ja offensichtlich auch eben, dass er sich deutlich zurückgehalten hat, was das Teilen zum Beispiel von homophoben Inhalten angeht. Aber es geht ja nicht weg. Also zumindest in meinem Gedächtnis geht es nicht weg. Dieses Störgeräusch wird immer bleiben. Und insofern, ich bin eigentlich ja auch tatsächlich nicht streng christlich, aber schon sehr aktiv christlich erzogen worden. Für mich ist das natürlich eigentlich ein schönes Bild, was da geteilt worden ist, dass man in der Gemeinschaft betet, weil es so diesen christlichen Ansatz, diesen christlichen Glauben, das christliche Lebensbild eigentlich so wunderbar letztlich transportiert.
Ja.
Aber das Störgefräusch bleibt einfach immer bei Felix Metscher. Deswegen kann ich solche Inhalte dann letztlich auch nicht teilen.
Vor allen Dingen, weil sich sein Weltbild ja nicht ändert, nur weil er jetzt Weltstar wird.
Genau. So.
Richtig.
Und letztlich.
Genau. Aber wir wollten es an dieser Stelle nur mal gesagt haben, weil wir natürlich genauso eitel sind wie alle anderen Journalisten, die an einem gewissen Punkt der öffentlichen Wahrnehmung immer sagen müssen: Halt, stopp. Wir wissen da aber noch
das
mehr.
Geht mir übrigens,
und das haben wir an dieser Stelle jetzt getan.
Das geht mir übrigens auch bei dieser WM richtig auf den Sack. So langsam wäre es schön, wenn wir einfach nur mal Fußball gucken könnten, dass dann irgendwie gefühlt auch in jedem Beitrag aus einer mexikanischen Stadt oder aus einem mexikanischen Stadion in der Vorberichterstattung dann immer noch mit erwähnt werden muss, dass die auch ein Drogenproblem haben und der soziale Unfriede im Land irgendwie...
Ja.
Dann,
aber
ja gut, aber das
ein,
ist der Ablass
ein,
der Öffentlich-Rechtlichen.
Aber, ja, aber es gibt einen Unterschied tatsächlich bei Mexiko und ich hätte es auch nicht gedacht. Als ich vor 12 Jahren in Rio und Sao Paulo war, in der Woche vor der WM, bevor es losging, da haben wir in einer sogenannten befriedeten Favela Fußball gespielt. Da hat dann abends das Militär patrouilliert und 2 Kinder erschossen. Dann sind wir nach Sao Paulo gefahren, da haben ganze Straßenzüge gebrannt und da war dieses Fuck FIFA, FIFA Go Home. Da dachtest du, wie kann dieses Land in Fußballstimmung kommen? Dann spielten sie 3-1 gegen Kroatien und ab da war nur noch Samba und Tanzen und es war einfach das schöne Spiel. In Mexiko sehe ich das so noch nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass dieses Land tatsächlich zu krank ist für Fußballfieber, wenn man der Berichterstattung folgt.
Also so, ich finde die Berichterstattung grundsätzlich natürlich richtig und dass die FIFA im Zuge großer Turniere eine Radikal-Gentrifizierung betreibt, das wissen wir, aber darauf darf man immer hinweisen. Was mich immer nur stört, ist ein bisschen das, was die Öffentlich-Rechtlichen in einer Ablasshandlung tun, ist, sie haben nun mal für sehr, sehr viel Geld die Rechte der FIFA abgekauft und müssen jetzt aber bei jeder Gelegenheit und bei jeder Eröffnungsfeier in jedem zweiten Satz darauf hinweisen, was die FIFA Schlimmes macht und was in dem Land los ist. Und dann sagt man, ja Leute, wir verstehen schon, ihr habt denen das Geld gezahlt und müsst jetzt natürlich eurem Publikum aber auch immer nochmal sagen, wir haben ja aber auch eine sehr kritische Note auf unseren Geldgeber. Das ist dann wirklich so ganz kurz vor, wir kritisieren Katar, kaufen aber Gas bei denen. Also man sollte das dann auch einigermaßen dosiert halten. Du musst jetzt nicht in jedem zweiten Satz die sozialkritische Note erwähnen, wenngleich ich natürlich eine kritische Berichterstattung, und da gibt es ja nun sehr, sehr viele Anhaltspunkte für, schätze. Nur Zeit und Ort.
Ein abschließender Gedanke, weil ich weiß, dass du ja dann auch los musst.
Ja, die Deutsche Bahn hat uns noch 10 Minuten geschenkt.
Okay,
also die Deutsche Bahn ist natürlich eine halbe Stunde verspätet, aber ich muss trotzdem los, weil der Akku jetzt alle ist.
Diese 10 Minuten werden präsentiert von der Deutschen Bahn. Ein Gedanke, weil es mich natürlich auch beschäftigt, diese große Ambivalenz. Schaut man einfach nur Fußball, klebt man Panini-Bilder, hat eine gute Zeit, trinkt ein paar Helle und freut sich, wenn Deutschland die Elfenbeinküste schlägt. Oder hat man natürlich, hat man natürlich noch Trump, Infantino, diese horrenden Ticketpreise. Ich habe ein Interview mit einem Brasilianer gesehen, der hat fürs Parken und fürs Ticket zusammen 2.500 Euro bezahlt, um sich dann 1:1 gegen Marokko anzuschauen. Mhm. Und das ist ja in Mexiko noch schlimmer. Ich meine, die Präsidentin ist dem Eröffnungsspiel ferngeblieben, weil sie gesagt hat, die wenigsten können sich das leisten. Da bin ich lieber auf dem zentralen Festplatz bei meinem Volk, was ich eine gute Geste fand. So,
total.
Und auf der anderen Seite bleibt dann aber dieser Gedanke übrig, ey, du musst eine extrem große Scheuklappe tragen, um das ausblenden zu können. Aber Fußball ist doch eigentlich eine Scheuklappe. Fußball ist doch Eskapismus. Wir müssen es schaffen, gerade auch als Lehrer aus Katar, diesen Sommer einmal zu sagen, das sind unsere großen Ferien, die lassen wir uns nicht kaputt machen. Wir gucken jetzt einfach mal wieder Fußball, wie wir früher Fußball geschaut haben. Und weil es auch so das letzte große Lagerfeuer ist. Also das ist immer so mein Gedanke. Weißt du, Katar war doch wirklich ein wahnsinnig schlechtes Beispiel oder ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.
Ich habe maximal 3 Spiele von Katar gesehen, deswegen bin ich jetzt auch total froh, dass es dieses Turnier wieder gibt und ich schmeiße mich da lustvoll rein, vielleicht sogar mehr denn je und habe total Bock da drauf.
Um den Gedanken von Mike zu beenden, es soll jetzt endlich auch mal um Fußball gehen, das stimmt. Es ist wichtig, dass man aber immer wieder über die Stör- und Nebengeräusche spricht.
Ja,
das tun wir auch. Aber ich finde, im Stadion und in der Kabine und auf dem Platz ist sehr wenig Politisches und ich finde, das tut dem Turnier und tut der Stimmung tatsächlich auch gut. Es tut dem Spielfußball auch gut, dass es nicht überfrachtet wird und dass jemand, zum Beispiel jemand wie Florian Wirtz, der sonst seine Zeit damit verbringt, auf TikTok Kartoffelgerichte zu ranken, sich jetzt zum Iran-Krieg verhalten muss. Das finde ich schön, dass es diese Lehren gibt, dass diese Lehren aus Katar gezogen wurden.
Perfekte Schlussworte. Ich verziehe mich jetzt.
Ja.
Ich muss jetzt in Köln noch was wegmoderieren und dann sitze ich ja am Samstagmorgen endlich wieder bei meinen Freunden von Magenta TV im Breakfast Club.
Dann bist du wieder Experte,
ne? Und dann haben wir ja irgendwann auch wieder ein Spiel. Dann bin ich wieder, dann versucht Jan Henkel mich wieder an die Taktiktafel zu zerren. Und ich sage, bitte sich. Lustig, das wird bestimmt noch häufiger passieren. Ja,
sehr gut. Also,
dann
viel Spaß. Natürlich erstmal euch allen,
Dankeschön,
wo immer ihr seid. Dir, Miki, natürlich auch bei Magenta. Und vor allen Dingen großen Spaß hoffentlich beim Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste und überhaupt bei dieser WM.
Elfenküste.
Die Elfenküste. Die Elfenküste.
Also, gut, macht's gut, ihr Mäuse.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.